Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiss.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Stammtisch. Ich bin wie immer nicht allein da, sondern mit zwei Mitdiskutiererinnen, Disputantinnen, mit der Fabienne.
Hoi Manu.
Und der Lila, herzlich willkommen. So gut, wir haben uns im Vorfeld überlegt, unter dem Eindruck auch von der deutschen Wahlen, wir möchten über das Thema Klimafrust reden. Und ich möchte das ganz kurz herleiten. Deutschland hat gewählt, so ist es, und die Grünen gehören eigentlich zu den klaren Gewinnern von diesen Wahlen, sind aber natürlich im Blick oder im Vergleich zu den beiden grossen Parteien immer noch ein Randphänomen. Die SPD und CDU hat natürlich immer noch den allergrössten Teil der Stimmen abgeräumt. Und es hat ein Zerstörer-Video vom Rezo gegeben, der bekannte YouTuber, der ja vor irgendwie ein, zwei Jahren das legendäre Video zur Zerstörung der CDU rausgegeben hat, mit irgendwie 20 Millionen Klicks. Und seine neue Zerstörer-Trilogie hat auch schon Millionen von Klicks bekommen. Und im zweiten Video zieht er über Parteien her, genau im Blick auf die Klimakatastrophe, die sich anbahnt. Und eigentlich lädt er da seinen Klimafrust los auf die Parteien und zeigt sehr minutiös auf, wie wenig das die Klimaanliegen doch ernst genommen werden, vor allem von den grossen Parteien, auch von der FDP, wie es immer noch ganz viel wirklich so Klimaerwärmungslügner oder Skeptiker unter den hochrangigen Politikern gibt. Leute, die sagen, das ist der menschengemachte Klimawandel, das ist immer noch Verhandlungssache, das ist wissenschaftlich noch sehr, sehr umstritten. Und dann aber auch einfach ganz viele Pragmatiker, die nach vorne raus schon unterstützen, dass das ein wichtiges Anliegen ist, aber halt dann irgendwie auch sau viel Geld verdienen mit ihrem Verwaltungsratsmandat bei irgendwelchen Energiekonzernen, bei Kohle- und gasschürfenden Firmen und Unternehmen, die keinerlei Interesse haben, um jetzt irgendwelche Klimaziele halbwegs beherzt zu verfolgen. Gut, also so viel zum Hintergrund. Was ist der Klimafrust, der euch umtreibt? Habt ihr das also ein bisschen wahrgenommen mit der deutschen Situation? In der Schweiz ist ja nicht alles gleich, aber gleich, es gibt doch einige Parallelen. Wie nehmt ihr, vielleicht zuerst mal politisch, oder wie nehmt ihr so den Ernstnahme von dieser Klimadebatte wahr in der Schweiz?
Fang doch du an, Fabienne.
Okay, bin ich jetzt quasi so die Vertreterin von der grünen Millennial-Generation?
Genau. Ich glaube nicht mehr, dass andere ja.
Also du hast gesagt, auf der politischen Ebene, oder?
Ja, vielleicht lass uns mal politisch einsteigen. Wir können ja dann auf jeden Fall persönlich werden, oder?
Okay. Ja, also ich glaube, ich bin wahrscheinlich die in dieser Runde, wo der Klimafrust am höchsten ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber anfangs von dem Jahr haben sie ja protestiert gegen eine weitere man kann eben nicht Abholzung sagen, es ist so ein Naturschutzgebiet irgendwo im Welschland, wo weiter hätte sollen, glaub, von Lafarge-Holz abgebaut werden. Und dort haben sie protestiert dagegen und ich habe es krass gefunden, wie sich irgendwie die Schweizer Politik überhaupt nicht dafür interessiert hat. Und ich gedacht habe, ach krass, man hat immer nur so Bilder gesehen irgendwie von so Abbaugebiet und das war aber wirklich in der Schweiz gewesen. Und ich weiß nicht, ich habe gedacht, boah, die Schweiz schaut gerade sich selber zu, wie sie sich zerstört. Und keiner interessiert es. Und ich erlebe es jetzt schon auch so, dass in der Politik sehr wenig Gehör für die Anliegen von der Klimabewegung gefunden wird. Also ich habe das Gefühl, man geht auf die Straße, man geht demonstrieren und alle Leute feiern es irgendwie und finden es toll, dass man streikt oder finden irgendwie die Anliegen gut. Aber es ist dann, es kommt irgendwie wie nicht an, denkt es mich. Und das frustriert mich ungemein. Also jetzt wirklich auf einer rein politischen Ebene gesprochen. Ich glaube, es hat natürlich auch sehr viel mit meinen persönlichen Erlebnissen in meinem Umfeld zu tun, wo ich auch das Gefühl habe, das wird irgendwie registriert, dass man da schon vielleicht etwas machen sollte, aber dass es nicht so dringend ist. Und so kombiniert mit dieser politische Nichtbeachtung ist es einfach so ein What the fuck.
Ja, ja, ja. Also du hast einen signifikanten Klimafrust.
Absolut.
Lila?
Ja, mein Frust, oder wie soll ich sagen, so, dass die Erkenntnis von das Establishment kümmert jetzt einen Scheissdreck, was mit den Menschen, was mit der Welt passiert. Ich weiß nicht, ob das noch ein Frust ist, weil ich konsumiere keine Nachrichten mehr, weil es ist eh irgendwie einfach so ein Theater und eben niemand kümmert sich ja wirklich darum, weil die Interessen in der Politik sind getrieben von egoistischen Interessen, von eben, wo sitze ich im Verwaltungsrat, wo habe ich noch das Mandat, wo habe ich noch dieses, und von dem her habe ich aufgehört, dort anzuschauen, um Antworten oder Lösungen zu erwarten oder finden.
Das ist aber noch krass, gell? Also du würdest jetzt sagen, du siehst absolut Problematik von der ganzen Klimaerwärmung und du hast die schlimmsten Befürchtungen im Blick auf die Entwicklung, aber du erwartest nicht wirklich, dass in der Politik die Lösung erarbeitet. Ja, wo denn sonst? Aber wo denn sonst?
Hey, ich weiß es im Fall nicht, aber irgendwie, eben, es ist ja nicht so, dass die Klimakrise erst jetzt anfängt, sich abzeichnen. Eben, das wissen wir ja schon lange, dass es eigentlich zu spät ist. Hm. Und trotzdem wird auf globaler und politischer Ebene oder globalpolitischer Ebene, es wird ja überhaupt gar nichts geändert.
Mm. Und ja.
Also, wie soll ich sagen? Was braucht es, damit sich das ändert? Ich glaube nicht, dass die Menschen, die diese Positionen inne haben, fähig sind.
Ah.
Sie ist hart. Aber ich meine,
wenn... Sie ist hure hart, Lila. Sie ist hure hart. Okay.
Aber nicht. Ich meine, wenn es doch darum geht, dass die sind ja alle, das ist sehr pauschal gesprochen, vielleicht gibt es Ausnahmen, ich hoffe, es gibt Ausnahmen. Vielleicht die eine oder andere Frau. Aber, aber ich meine, den meisten geht es doch einfach mega gut. Den meisten geht es doch einfach mega gut und die sind in ihrem Komfort irgendwie so ein bisschen versunken und wollen natürlich den Komfort behalten.
Ja, ja. Ja, und du bist natürlich bei dieser ganzen Klimadebatte bist du schon immer dabei, sag jetzt mal, fiktive oder hypothetische Gefahren und Horrorszenarien gegen reale Zusammenhänge abzuwiegen oder gegen ganz reale, sag jetzt mal, Nutzverhältnisse und so weiter abzuwiegen. Du musst ja fähig sein zum etwas, wo uns droht in den nächsten Jahren. Man kann jetzt sagen, ja, aber man sieht ja jetzt schon, dass es irgendwie wärmer wird und dass die außergewöhnlichen Wetterereignisse sich kumulieren und so weiter. Aber de facto muss ich sagen, in der Schweiz kommen wir eigentlich noch recht gut zurecht.
Nein, mit den Gletschern. Das ist ja krass, wie die geschmolzen sind.
Ja, genau, aber who cares? Also weißt du, ich meine, Hyperventilation.
Nein.
Ja, ich habe in meinem Leben
vielleicht... Wenn du von Bergsteiger heute, von früher,
ja,
anschaust, wo die
einmal
sind.
Im Jahr ein Gletscher.
Aber genau das ist doch das Problem, dass du den Bezug zu der Natur und zu deiner bioregionalen Sphäre komplett verloren hast. Du hast keinen Vergleich mehr dafür. Du hast doch einen Blogbeitrag über Ökotheologie geschrieben.
Ja, voll.
Und dort...
Ja, also nein. Ja, ich probiere jetzt mal mit der Gegenthese.
Stopp, lass mich mal einen Schuss reden. Ja. Also, auf alle Fälle hast du dort geschrieben, wir Menschen definieren uns doch quasi immer im Gegenzug Kultur, Umwelt und dass wir uns gar nicht mehr als Teil von dieser Umwelt begreifen.
Ja,
und wenn ich jetzt halt im Sommer als Badmeisterin arbeite oder auch sonst irgendwo in der Natur bin, als Teil, als Mensch, dann merke ich doch, was das für ein Unterschied ist, dass der Sommer anders ist, wie sich die Bergwelt verändert hat. Und das nimmt mich auch mega mit. Weil ich so denke, also ich bin auch nicht im Sinn von, früher ist alles noch viel besser gewesen und heute ist irgendwie alles nur noch schlimm. Aber es beschäftigt mich sehr, wenn man merkt, hey, innerhalb der letzten 150 Jahre ist einfach, sind irgendwie die Hälfte von allen Gletscher einfach irgendwie so im Verschwinden begriffen. Und
ja,
das ist so, da kannst du doch nicht, und die kühlen ja dann auch die Erdoberfläche und je weniger Schnee das rum ist, dann denke ich so,
ja, voll.
Wie? How?
Ich kann das auch nicht ernsthaft wollen als meine Stimme ausgeben, sondern in die Rolle schlüpfen von denen, die sagen, und das, ich kann das nachvollziehen, dass man sagt, ja, die Gletscher, das ist schon schade, weißt du, als ich letztes Mal da im Engadin einem Gletscher bzw. den früheren Ständen von dem Gletscher entlang gelaufen bin, hat es immer so Wegmarken gehabt, 1950 ist er bis da gekommen, 1970 ist er bis da gekommen, und dann hast du gesehen, wie er so zurückgeht und zurückgeht und zurückgeht. Es war ein zum tiefst frustrierender Spaziergang für mich, weil mir geht das eigentlich auch nicht. Aber das erlebe ich oder sehe ich vielleicht einmal im Jahr. Aber der Rest von meinem Alltag ist mit ganz anderen Sachen erfüllt und mit ganz anderen Sachzwängen und ganz anderen Fragen. Und dort kümmert das doch, das berührt, weißt du, was ich sage, ist, es kommt meinem Leben noch nicht nahe genug, für genau. Dass ich jetzt unter Druck würde stehen, irgendwelche Entbehrungen auf mich zu nehmen und irgendwelche Verzichtserklärungen zu unterschreiben oder so. Das Ganze ist quasi noch nicht prekär genug. Und das Paradoxe ist, wenn es denn prekär genug ist, ist es definitiv irreversibel.
Ja, dann hast du ja kein Handlungsspielraum.
Genau, dann lässt sich nichts mehr machen. Aber das ist, was ich meine. Mhm. Du musst ja eine Art wie was braucht das? Es braucht irgendwie eine Voraussicht und Weite vom Geist oder keine Ahnung. Du musst ja können Gefahren abwiegen, die in den nächsten 30 Jahren auf uns zukommen, wo unsere Kinder und Kindeskinder vielleicht betreffen, musst du abwiegen gegen von mir aus auch wirtschaftliche Gegebenheiten, die mich aber jetzt gerade betreffen, wo ich jetzt muss schauen, habe ich am Ende des Monats noch genug Geld zum Rechnungen zahlen? Können wir uns Ferien leisten? Und wenn ja, ist es Jugendherberg im Bündnerland oder wären sogar Bahamas drinnen, oder?
Und ja, dann, aber und also in der Schweiz kannst du ja nicht darüber diskutieren, was man sich noch leisten kann. Also ich sage jetzt, in den Gesellschaftsschichten, wo wir uns alle bewegen, ist es nicht eine Frage von, was kann man sich leisten, sondern was will ich? Und in den meisten Fällen erlebe ich, dass Menschen nicht dazu parat sind, auf irgendetwas nur zu verzichten. Also nicht auf irgendetwas, wo man kann sagen, hey, tut mir das jetzt wirklich weh oder nicht, sondern es ist irgendwie nicht mal im Kopf drin, dass man sich etwas anderes könnte überlegen. Mhm. Es ist nicht, hey, muss ich jetzt wirklich mit dem Flugzeug auf Frankreich in die Ferien, sondern könnte ich vielleicht einmal ein Déjeuner wählen oder so. Tut ja, ist der Leidensaufwand in den Zug hineinzuhocken jetzt so gross, ja, dass man unbedingt muss fliegen muss? Und ich erlebe, dass das nicht einmal ansatzweise teilweise in den Köpfen ist. Also, dass man nicht einmal im Ansatz parat ist, irgendetwas sich zu überlegen. Und das finde ich unglaublich frustrierend. Mm. Und es ist nicht eine Frage von, hey, kann ich mir es jetzt leisten, mit meiner Familie in Kosovo zu fliegen oder ich würde gerne mal wieder meine Familie im Iran besuchen. Sondern es ist wirklich Bequemlichkeit und Luxus. Es geht wirklich um Ferien, wo mehrmals im Jahr stattfinden.
Ja, ja. Ja, also gell, für mich, ich würde es ein bisschen vergleichen mit dem, ich habe das wirklich sehr intensiv überlebt, wenn zum Beispiel wenn die Früchtaktion werden, irgendwie von mir ist Pfirsich oder Orangen von Spanien oder Erdbeeren und so.
Exotik-Aktion.
Genau. Oder im Aldi haben sie Wassermelonen gehabt und dann sind die immer günstiger geworden. Irgendwann haben sie Wassermelonen für 79 Rappen pro Stück verkauft. Krass. Und dann bin ich mir so wie vorgekommen, wie so einer, der so in einem Sozialexperiment ist, wo man wie sagt, jetzt schauen wir mal, ich weiss, du hast deine Prinzipien, aber jetzt schauen wir mal, wie tief der Preis muss fallen, bis du bereit bist, um sie zu verraten, weil es einfach so hure billig ist, oder? Und ich habe dann tatsächlich mich natürlich immer mal wieder ertappt, dass ich denke, ja, also ein Kilo Erdbeere für einen Franken 50, sorry, aber da musst du jetzt einfach zuschlagen, oder? Und dann hockst du daheim mit diesen Erdbeeren und denkst, hast du wie so ein Gefühl, du hast dich wie selber verraten, oder? Und ich bin dort, jetzt sind wir, es ist jetzt lustig, jetzt sind wir ja mega schnell bei der persönlichen Ebene gewesen, aber ich würde jetzt wieder so, dort ziele ich dann oder hoffe ich eben dann auch gleich wieder auf Politik, dass ich denke, tut mir doch bitte vorschreiben, das tönt doch bitte so wie...
Der kleine Mann braucht Guidelines für ein ethisches Leben.
Ja, ich habe dann wie das Bedürfnis, so etwas sollte es nicht mehr geben. Man sollte einfach nicht können, ein Kilo Erdbeere für 1.50 Franken kaufen. Man müsste das irgendwie mit Zollbestimmungen oder wie auch immer, müsste man sicherstellen, dass man das einfach nicht mehr... Das ist eigentlich ein total ein unliberaler Reflex, den ich dann habe. Müssen wie sicherstellen, dass man das nicht mehr kann kaufen? Oder bei den Flugpreisen hat man das ja oft diskutiert. Mhm. Ich meine, ich habe das mal in einem Blogbeitrag geschrieben, vor einem Jahr, zwei, dass ich einen USA-Flug gemacht habe und ich habe 1'000 Franken budgetiert, New York und retour. Und der Flug hat 400 Stutz gekostet. Ich habe viel zu viel budgetiert. Und von diesen 400 sind 250 Franken Flughafentaxe gewesen. Mhm. Also der Flug selber hat 150 Stutz gekostet. Und ich dachte, ja, solange man für 150 Stutz in die USA zurückfliegen kann, ich habe dann wie das Bedürfnis, dass jemand sagt, und so billig gibt es das jetzt einfach nicht mehr. Oder hast du es nicht, Lila?
Ja, ich finde aber, das ist ein bisschen billig.
Ja, ja,
alles
natürlich.
Zusammen. Also, ich finde es ein bisschen schade, wenn wir unsere Freiheit und unsere eigene Verantwortung und auch so den eigenen Handlungsspielraum einfach so abgeben an so politische Strukturen, an Regierungsstrukturen, die, wie ich vorher gesagt habe, ja relativ unfähig sind. Oder das kann man auch anders sehen, aber wo nicht immer, wie soll ich sagen, eben, wo nicht immer das Gemeinwohl im Blick haben, sondern viel mehr ihres eigenen. Und da finde ich ganz fest für mich persönlich, und ich würde es mir auch bei allen anderen eigentlich wünschen, dass man einfach selber, jetzt wenn es die E-Peri für 1,50 gibt, schaut, ist es wirklich ein Bedürfnis von mir, dass ich die E-Peri habe? Hat mein Körper wirklich jetzt das Bedürfnis nach den E-Peri?
Ja, voll. Und das hat er aber dann schon.
Wirklich?
Ja, ich habe dann schon. Ich habe ein grosses Bedürfnis nach E-Peri.
Ich glaube, wenn wir uns Zeit würden nehmen und bei den E-Peri würden stanken, schnaufen und schauen, es wäre vielleicht gar nicht mal so wahr, was du sagst.
Ah, ja, nein.
Weil es ist ja, was dich ja dann gelockt hat in dem Moment, ist ja, dass es kostet nur 1,50.
Ja,
also
ja.
Muss man ja da jetzt profitieren. Und oder auch irgendwie all die Menschen, die am Samstagnachmittag an dieser Bahnhofstrasse rumlaufen. Ich meine, was willst du so viel Zeug kaufen? Was machst du nachher damit?
Ja, ja, ja. Okay, aber ich finde es jetzt noch interessant, dass du den Politikern sehr, sehr wenig zutraust, aber quasi dem gemeinen Volk ziemlich viel. Und
Theoretisch, weil
in der Praxis muss ich ja sagen, der Coop und Migro und Aldi, die würden ja das Zeug nicht verkaufen, wenn das nicht auch wirklich riesenden Absatz finden.
Also ja, aber wir sind ja so konditioniert. Man sagt uns, wenn es günstig ist, dann musst du es quasi kaufen. Aktion musst du kaufen, dann kannst du sparen. Du musst irgendwie mega hart arbeiten, sodass du regelmäßig völlig am Ende bist und Ferien brauchst. Mhm.
So, und dann eben nicht irgendwelche Ferien, sondern dann musst du in die Karibik, oder?
Genau.
Am besten noch irgendein Yoga-Retreat mit Ayurveda-Therapie auf Koh Samui, oder?
Genau, logisch, was sonst?
Koh Samui.
und ich meine, wir sind so konditioniert, wir sind so brainwashed.
Mhm.
Aber niemand sagt, dass man das wirklich muss glauben.
Mhm.
Also meine Antwort wäre eher darauf,
nimm die rote Pille.
Nein, also, wenn ich dich richtig verstanden
habe,
Matrix und so.
Ja, ja, genau.
Okay, die Referenz ist jetzt völlig an mir.
Ja, ja, ich habe gemerkt, dass du bei «Nimm die rote Pille» du hast irgendwie, von was redest du jetzt? Wo sind wir jetzt?
Nein, genau, das ist, was hättest du mir wollen sagen?
Das ist eine Matrix-Referenz. Das ist ein Film, der gelaufen ist, wo du noch ganz, ganz klein warst, Fabienne.
Probably, ja.
Es kommt jetzt dann der vierte Teil.
Ich weiss.
Okay, also du würdest sagen, dass du deine Bedürfnisse eigentlich sehr stark versuchst, schwarz zu nehmen und zu sagen, brauche ich das jetzt wirklich? Und so versuchst du, deinen individuellen Konsum oder eine Ökologie auszuhandeln.
Genau. Ist es wahr, dass ich jetzt in dem Moment wirklich muss neue Kleider kaufen?
Mm.
Chances are, nein, weil ich habe wirklich genug Kleider.
Mm.
Oder ist es wirklich wahr, in dem Moment, dass ich möchte in die USA fliegen? Vielleicht.
Mm.
Ja.
Aber wie du es nachher entscheiden? Also weißt, wenn jetzt bei all die Fragen, ich überlege mir jetzt, wenn du all die Fragen jetzt mit Ja beantworten würdest, was ja durchaus sein kann, so, ja, ich möchte jetzt wirklich in die USA, weil ich glaube, eine Mentorin von dir, oder? Lebt ja auch dort.
Ich möchte schon in die USA.
Klar, oder? Klar. Und dann denke ich, was garantiert denn, dass, ich sage jetzt, wenn die persönlichen Bedürfnisse, dass die auch übereinstimmen mit ökologisch sinnvollen Handlungen? Also, oder mit ressourcenschonendem Leben, oder? Was ist dort...
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich finde, da kommt man auch so. Oder ich, ich merke für mich selber, da komme ich auch so an eine Grenze an von, von Machbarkeit, von menschlicher Machbarkeit. Ich meine, wie viel können wir wirklich machen und planen und bestimmen und schauen, dass die Gletscher an dem Ort sind, wo sie 1951 waren sind und sie dort quasi konservieren. Und wie viel ist auch das Zyklische, wo Natur sehr deutlich hat in der Jahreszeit, aber eben halt vielleicht auch in all diesen Eiszeiten. Ich sage nicht, ja, scheiß drauf, fliegen wir alle im Zeug umeinander und verbrennen alle fossilen Brennstoffe. Jeder braucht ein SUV, überhaupt nicht. Aber wer weiß, was da die grössere Bewegung dahinter ist? Ich habe keine Ahnung. Ja. Wirklich nicht.
Ja. Ja, gut, da bin ich halt schon sehr fest auf der Seite, wo ich finde, der menschliche Einfluss jetzt auf so Gletscherschwund ist unbestreitbar. Also dort tue ich mich sehr schwer damit, jetzt irgendwie ein zyklisches, grosses Ganzes dahinter zu sehen, ganz ehrlich.
Ja, also, dass es die zyklischen Bewegungen gibt, das ist eigentlich relativ unbestritten. Und dass es auch könnte zum Beispiel zu einem grossen Massensterben von Arten kommen, auch ohne jeglichen menschlichen Einfluss. Ich glaube, das wäre jetzt ein sechstes Massensterben in der Geschichte vom organischen Leben oder so. Also das hat es immer wieder gegeben. Aber ich glaube, es ist relativ unbestritten, dass wir diesen Prozess massiv beschleunigen und dass es Chancen gäbe, um das noch aufzuhalten. Ich finde das jetzt noch interessant, Lila, dass du bringst es eigentlich mit noch in einem viel größeren Zusammenhang von Selbstverständnis vom Mensch und vom Mindset, wo dahinter ist irgendwo, so dass eigentlich die sag jetzt ein Mensch, wo irgendwie, ich weiß auch nicht, bei sich zur Ruhe gekommen ist oder wo nicht einen Lebensstil hat, wo du dann die 5 Wochen Ferien musst irgendwo am Strand verbringen, wie du so auspowered bist und so ausgekotzt bist und so, dass das eigentlich das Problem dann nicht nur bei der Ferien liegt, sondern eigentlich bei dieser Zeit, wo du dazwischen der Ferien verbracht hast. Absolut. Und so. Ich finde das schon noch eine spannende Perspektive.
Und weißt du, wenn man so schaut, irgendwie, ich habe das gerade letzte Jahr wieder, glaube ich, auf Instagram oder was gesehen, so ein Rad, ein Zeitrad, wie lange gibt es die Welt schon, wie lange gibt es irgendwie diese Art schon, wie lange gibt es diese Art schon. Und der Mensch gibt es erst ganz, ganz, also wenn du das im Zusammenhang anschaust, der Mensch gibt es eigentlich seit 5 Minuten.
Ja. Yeah.
Und eine Spezies, die es seit 5 Minuten gibt, hat das Gefühl, es ist an ihr, die ganze Welt, der ganze Planet zu retten. Das ist irgendwie auch ein grösser Wahnsinn in meinen Augen. Vielleicht gehen wir unter bei diesem Experiment. Ich weiß es nicht. Vielleicht stirbt die Spezies Menschheit aus. Who knows?
Gut, man redet ja auch jetzt von dem Anthropozän, von einem Zeitalter, wo bis in die geologischen Begebenheiten hin wirklich prägt ist durch den Mensch und die ganzen Folgeerscheinungen von einem industrialisierten Lebensstil und so weiter. Also das ist schon, in dem Sinne ist es erstaunlich, dass ein Lebewesen, das auf der Uhr vom organischen Leben am 5 vor 12 überhaupt erst auf den Plan tritt, jetzt bereits so einen Einfluss gewonnen hat, dass tatsächlich in Jahrtausenden oder Jahrhunderttausenden, wenn es den Mensch vielleicht gar nicht mehr gibt, dass man könnte durch Bohrungen sagen, da ist etwas gewesen. Oder ja. Das ist eigentlich schon noch unheimlich. Aber wenn ich denke, es gibt auch so Überschätzungsfantasien, wo man sich dann irgendwie auch zu wichtig nimmt. Es gibt ja aber auch die, und das finde ich eben auch noch schwierig in dieser ganzen Klimadiskussion, es gibt ein ganz pessimistisches Menschenbild zum Teil in dieser Klimabewegung, wo im Prinzip vom Mensch redet wie von einem Virus, wo der Planet befällt und eigentlich das Beste für den Planet wäre, wenn Menschheit ausgerottet würde und so. Es gibt einen ganzen, einen misanthropischen Zug zum Teil in dieser Klimabewegung, wo ich glaube, wo egal ob man das jetzt für berechtigt haltet oder nicht, wo einfach ganz sicher das Veränderungspotenzial und die Motivation bei Menschen nicht mehr hervorruft, wie wenn einer mich als Virus bezeichnet, oder? Wenn einer quasi sagt, du bist Teil von einer Spezies, wo es eigentlich am besten würde ausrotten zugunsten vom restlichen Leben und so, dann denke ich, dann fühle ich mich nicht wahnsinnig ermächtigt, um jetzt zu sagen, oh ja, komm, und jetzt setzen wir alles dran, dass es dann doch noch irgendwie gut kommt, sondern dann fühle ich mich eigentlich eher verurteilt zu einem Leben, das halt einfach auf Kosten von anderen geht, oder?
Ja. Mir sind so ein bisschen zwei Sachen durch den Kopf. Das eine ist, dass es wahrscheinlich, oder jetzt in meiner bisherigen Wahrnehmung, wie so zwei Enden von einem Spektrum gibt. Die einen sind die wirklich sich auf eine ganz extreme Art und Weise nicht interessieren. Und die anderen, die dann sehr moralisch beladen, können dann finden, du bist ganz ein schlimmer Mensch, wenn du auch nur einmal ins Flugzeug steigst. Mm. Und es gibt wie nicht irgendwo eine Mitte dazwischen. Der WWF versucht das jetzt im Moment mit der Plakatwerbung, zu sagen, weniger Flüge hilft schon viel, weniger Fleisch essen hilft schon viel, um wie so die Pol aufzubrechen.
Ja, nicht so das Schwarz-Weiß, so quasi, wenn du nicht Veganer oder Vegetarier bist, dann bist du einfach... dann bist du eine Zumutung für die Menschheit. Sondern so, es gibt auch etwas, also weniger ist auch schon gut. So.
Ja, genau. Und das hilft ja eigentlich auch, weil es hilft ja nichts, wenn jetzt ganz wenig Menschen perfekt ökologisch leben und aber ganz, ganz viel nicht. Sondern ich glaube, der Effort ist ein gemeinsamer. Und das andere, was du ansprichst, finde ich auch mega wichtig, dass eben nichts gönnst, wenn du dann so ein negatives Menschenbild hast oder wenn du dann so hoffnungslos kommst. Ich muss jetzt gerade für einen anderen Teil vom RefLabs Buch lesen, das Bio-Pizza-Dilemma. Mhm. Und dort unterscheidet sie zwischen dem Glauben und dem Interesse an der Zukunft. Also wenn wir alle keinen Glauben hätten, dass es eine Zukunft gäbe, dann würden wir ja nicht mal aufstehen und duschen am Morgen, schreibt sie so sinngemäß im Buch. Und der andere Teil ist aber, dass irgendwo durch den fehlenden Bezug oder warum auch immer, das Interesse an der Zukunft schon nicht mehr so vorhanden ist, dass es uns eigentlich gar nicht so interessiert, wie die Zukunft aussehen sollte. Mm. Und das finde ich eigentlich noch kritisch. Also, oder dass man dann eben kommt mit so einem Argument und findet, du bist ganz ein schlimmer Mensch und wenn du dich nicht interessierst für die Zukunft, wieso motivierst du dann niemanden, sich interessieren für die Zukunft?
Das ist eben so mit quasi Guilt and Shame. Das sind einfach äußerst unproduktive Emotionen oder Gefühle, wenn du Leute in ein Scham- und in ein Schuldgefühl hineintreibst, dann hilft das der allerwenigsten, um Kräfte zu mobilisieren, auf irgendetwas zu verzichten oder so.
Ja, da hast du auch keine Lust drauf wahrscheinlich, oder? Ja, und du hast ja vorhin angesprochen, dass du jetzt auch nicht mega parat wärst, um viel zu verzichten oder dass du verzichten den falschen Weg findest. Ich glaube, so hast du es formuliert.
Ja, ich glaube eben nicht, dass, wenn nur weil ich das Gefühl habe, dass ich ein schlechter Mensch bin, also, oder nur weil mir das Gefühl vermittelt wird, du bist ein schlechter Mensch, wenn du Fleisch isst und ich dann aufhöre, Fleisch esse. Ich glaube nicht, dass eine Handlung, die so motiviert ist, wirklich etwas Gutes tut. Mhm. Ich glaube, es tut nur dann wirklich etwas Gutes, wenn es... Was ist es? Es ist auf eine Art eben dann irgendwie...
Wenn es eine positive Eigenmotivation
liebevoll
ist,
ja,
oder?
Genau. Also es ist nicht liebevoll mir gegenüber, liebevoll anderen gegenüber.
Ja.
Und...
Ich will das auch wirklich.
Ich will das auch wirklich. Und zwar nicht ich als irgendwie konditioniertes Ich, sondern meine Essenz, wenn ich das so da sagen darf. Klar.
Ja. Aber wie bringst du Leute her? Weil das ist mein grösstes Dilemma und einer meiner grössten Frust tatsächlich. Das würde mich mega wundern. Wie bringt man Menschen zu einer positiven Eigenmotivation? Und zu sagen, ja, ich erkenne das Klimaproblem als mein eigenes und ich möchte aus positivem Eigenantrieb, aus Liebe letztlich zu dieser Welt und zu dieser, und im theologischen Sinn auch Schöpfung, wie auch immer, zu dieser Natur etwas zu machen. Und nicht, oh, ich habe Angst, die Welt geht unter. Das finde ich auch eine ganz schlechte Motivation, um irgendwie die Welt zu retten. So, ja. Oh, ich habe Angst, dass sie untergeht, wir müssen etwas machen. Das ist doch nicht eine positive Motivation, um etwas zu machen.
Nein, aber ist es nicht genau das, wenn du auf die Website gehst von Extinction Rebellion, dann steht dort irgendwie ganz prominent, kennst du deine Zukunft? Sie ist scheiße oder so. Ist das irgendwie
wie die Leute, die am Samstag an der Bahnhofstrasse kommen. Was passiert, wenn du heute stirbst? Du kommst in die Hölle, weil du hast Jesus nicht.
Aha, ja gut, ja genau.
Also ist
ja
die genau gleiche Angstmacherei
letztlich. Ja, es ist so ein Trost-Szenario. Und natürlich, ich finde es so schwierig, weil es ist ja, ich sage jetzt mal, wenn man, wenn man manchen Wissenschaftler glaubt, dann ist es ja wirklich auch eine bedrohliche Ausgangslage. Und gleichzeitig habe ich immer Mühe, wenn man mit Angst Politik macht oder mit Angst probiert, Gesellschaft zu formen. Das ist wie, das beißt dich in den Arsch, wenn die Leute probierst, mit Angst zu etwas zu bringen. Oder?
Nein, aus Angst handeln, was man die Mehrheit von uns ja eh die ganze Zeit macht, das führt nie daran. Das führt eben dann zur Klimakrise.
Ja, ja, ja.
Aber du fragst,
oder du machst ja, eine Vermeidungsstrategie, oder? Du versuchst, ja. Also, ich weiss, das psychologisch jetzt, oder wenn du sagst, nein, ich will nicht dorthin, ich will nicht dorthin. Wo gehst du hin? Du gehst dorthin.
Genau. Ja, genau. Ja, du fragst, ja, wie bringt man die Leute dorthin? Also erstens, wir können sie nicht dorthin bringen, sie müssen selber dorthin kommen. Ja, ich weiss, das macht mich fertig jedes Mal. Und meine Erfahrung ist es schon, durch die Arbeit, die ich mache, wenn es doch Raum hat, wenn die Leute ein bisschen schnaufen können, wenn die Leute ein bisschen einfach sein können, dann können wirklich gute Entscheidungen und gute Handlungen passieren. Und wie das es dann aussieht im Einzelfall, das weiss man nicht. Eben, die einen hören vielleicht auffliegen, die anderen nicht. Die einen essen nur noch Fleisch, die anderen nicht. Ich weiss es nicht, das ist blöd. Aber es ist wie so, es gibt einfach eine andere, es gibt ganz eine andere Herangehensweise an das Leben.
Ja, ja.
Und dort bin ich schon halt vielleicht naiverweise, aber ich glaube es nicht, wirklich überzeugt, dass nur so echte Veränderung kann passieren, wo vielleicht macht, dass das Leben auf dem Planet weiterhin möglich ist. Ich weiss es auch nicht. Niemand weiss es. Wir haben es gesehen.
Lila, ich nehme das als Schlusswort, ist gut. Ich finde es jetzt auch spannend, wie schnell wir eigentlich auf dieser persönlichen und individuellen existenziellen Ebene auch angekommen sind. Aber ich glaube, das ist eigentlich sehr viel fruchtbarer, sich dort zu unterhalten, als einfach immer mit dem Finger nach oben zu zeigen und darüber zu klagen, dass in der Politik zu wenig passiert. Auch wenn ich hoffe, Lila, dass es viele Politikerinnen und Politiker gibt, wo es Vertrauen doch auch dann noch wert sind und doch irgendwie sich über ihre eigenen Sachzwänge hinwegsetzen können und zum Wohle der Gesellschaft, also irgendwie. Ach, ich möchte das einfach glauben, weil ich sonst so zynisch werde im Blick auf Regierung und auf Parteipolitik und so weiter. Aber eben, ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich, um an dem Punkt anzusetzen und vielleicht sehr viel früher sich Gedanken zu machen, als erst an dem Punkt, wo man auf E-Booker sein Ticket löst oder im Aldi vor diesen günstigen Melonen steht. Sehr viel früher sich anzusetzen und sich zu fragen, was führe ich eigentlich für ein Leben, wo mich dazu bringt, jetzt so Bahamas-Ferien unbedingt nötig zu haben oder die Erdbeere unbedingt zu kaufen. Ich nehme das entgegen, Lila, auch an meine Adresse. Uns interessiert natürlich, was ihr zu dem Themenkreis denkt, wie ihr umgeht mit all die Melonen und Mikro-Erdbeere aus Spanien, wie ihr auf die Klimakrise reagiert, was euch da umtreibt. Schreibt euch Kommentare, meldet euch. Wir freuen uns, um mit euch in Kontakt zu treten und sehen uns nächsten Donnerstag wieder im Stammtisch. Ciao zusammen.
Ciao. Tschüss.